Herzlich willkommen bei
der Pflegetalk, unserem Podcast
für Unternehmer in der Pflegebranche.
Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Sebastian Ahlt.
Und mein Name ist Rainer Henrich. Heute wollen wir mit dir über die HKP-Richtlinie sprechen. Das ist so ein Thema, wo ich sehr wenig im Alltag mit zu tun habe. Ich werde da immer wieder auch von Kunden gefragt. Aber ich weiß, dass du dich mit diesem Thema sehr, sehr gut auskennst. Du bist für mich der Experte zu dem Thema. Und es ist heute mal ja so ein Wissenspodcast, nicht so ein emotionaler Podcast. Aber es ist ja auch emotional im weitesten Sinne, wenn es nicht funktioniert und das Geld nicht kommt, weil man sich an die Regeln nicht hält. Wir sind ja in Deutschland, da muss man sich an Regeln halten. Und deshalb ist die HKP-Richtlinie so wichtig. Was heißt eigentlich HKP?
HKP, häusliche Krankenpflege. Und dann kommt da vorneweg noch die Verordnung. Ne, da haben wir das Muster 12, von dem wir in dem Zusammenhang reden. Und dann ist das die Verordnung häuslicher Krankenpflege. Das Anordnungs- und Abrechnungsdokument für medizinische Leistungen im ambulanten Bereich.
Welche Leistungen können denn über die häusliche Krankenpflege grundsätzlich verordnet werden?
Zum einen ist es eine ganze Latte an medizinischen Leistungen, also die sogenannte Behandlungspflege, Medikamentengabe in oraler Form, in Injektionsform, über Pflaster, Wundversorgung, Kompressionsstrümpfe, Kompressionsverbände. Das ist der medizinische Aspekt. Und bei Menschen, die keinen Pflegegrad haben, die zum Beispiel einen Unfall hatten, gibt es hier noch über den Paragraph 37 SGB V Körperpflege und Haushaltsführung, die mit verordnet werden können, aber
ja,
nur bis
zu vier
Wochen in der Regel.
Die eigentlich sonst im SGB XI verankert sind.
Richtig, genau. Deswegen, wenn hier kein Pflegegrad vorliegt, dann ist das gültig, dann greift das und dann können jetzt, ich sag mal, jemand, der sich das Bein gebrochen hat, auch eine Haushaltsführung für circa vier Wochen in Anspruch nehmen. Da gibt es immer individuelle Entscheidungen von den Kostenträgern. Das heißt, jede Kasse für sich kann hier auch einen Zeitraum erweitern. Man muss halt mit den Sachbearbeitern ins Gespräch gehen.
Wie ist es dort mit dem Budget, das du dir zur Verfügung stellst? Sonst hast du ja einen Pflegesachleistungsbetrag, der den Vorgang limitiert. Was ist hier das Volumen, in dem du abrechnen kannst?
Das ist eine Verhandlungssache. Das ist hier definitiv, hängt es von dem Kostenträger, von der Krankenkasse ab und dem Sachbearbeiter wohlgemerkt, der das Ganze unter den Fittichen hat. Der entscheidet, ja, so und so viel genehmigen wir zu denen den Preis.
Die Frage bezieht sich so und so viele Tage oder so und so viele Stunden? Das würde mich interessieren.
Ja, beides. Also beides. Der Intervall wie auch der Umfang jeweils.
Okay.
Ja, es ist, die haben dann einen guten Ermessensspielraum.
Kann man so sagen, was ein gutes Mittel wäre? So bei Durchschnitten.
Es kommt ja auf den Haushalt drauf an. Habe ich hier einen Single-Mann oder habe ich hier einen Haushalt, wo der Mann, ich sag mal, im Ausland berufstätig ist, vielleicht viel oder viel unterwegs ist und die Frau hat jetzt das Bein gebrochen und hat noch zwei Kinder. Dementsprechend ist das hier so ein bisschen individuell auch zu betrachten. Ne? Und das sagt auch der Sachbearbeiter am Ende des Tages. Der lässt hier mehrere Faktoren mit einfließen.
Ist die Grundlage der normale Punktwert, den du im SGB XI auch verwendest?
Es wird so und so gehandhabt. Ich glaube, das ist bestimmt auch wieder bundeslandmäßig ein bisschen zu unterscheiden. Aber nichtsdestotrotz auch Kassen ist hier ein Unterschied zu machen. Jede Kasse für sich. Die Kassen haben ja alle einen gewissen Grundmusssockel an Leistungen. Und die haben einen riesigen Sockel an Kannleistungen, ja, die Versicherung. Und hier ist jede Kasse anders der aufgestellt. Es kennt ja jeder aus seiner medizinischen Leistung, wenn er mal zum Arzt geht, was bezahlt wird und was nicht, wo hier eine Eigenleistung ist. Und da gibt es halt viele große Unterschiede bei den Kassen, bei den jeweiligen.
Sind da irgendwelche Fristen einzuhalten, wann man im Endeffekt so eine Verordnung dann bekommt, damit sie wirksam ist? Ich habe immer gehört, nach so und so vielen Tagen muss man dann eine Verordnung haben, damit sie wirksam ist. Aber hier bekommt ihr ja eine Verordnung als Pflegedienst.
Ja, Faustregel ist so 72 Stunden, also 3 Tage, wo die Verordnung eingegangen sein sollte. Das ist dann in der Regel per Fax möglich, weil E-Mail hat man in der Regel nicht von der Stelle, von dem Sachbearbeiter, wo das hin soll. Das ist so ein bisschen das Problem bei dieser ganzen Geschichte, dass man hier erstmal ja, gucken muss, zu wem bringe ich das denn überhaupt?
Aber was ist denn, wenn jetzt der Sachbearbeiter die Leistung ablehnt? Der Arzt hat die Verordnung ausgestellt und die Kasse sagt, nein, wir sind nicht bereit, das zu bezahlen. Du hast aber schon Leistung erbracht als
Pflegedienst. Also hier wäre ganz klar, auch hier im SGB-5-Bereich, wenn es ausschließlich ein Kunde ist im SGB-5, wäre auch hier ein Pflegevertrag vorher zu unterzeichnen, in dem auch ganz klar geregelt ist, wenn der Kostenträger hier die Leistung nicht übernimmt, dann kommt der Kunde nun mal, der das tragen muss.
Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit eine Verordnung ausgestellt werden kann?
Naja, derjenige muss auf jeden Fall erstmal aktiv versichert sein. Gibt auch hier Ausnahmesituationen, dass da irgendwas nicht richtig ist, dass eine Versicherung sagt, der ist nicht bei uns versichert. Die Versicherungskarte sollte beim Arzt eingelesen sein, sonst muckt der schon, sonst funktioniert das nicht. Und es muss natürlich auch eine dementsprechende Diagnose vorliegen. Ja. Ohne Diagnose kriege ich keine Verordnung, beziehungsweise die wird nicht genehmigt.
Ist die Kooperation da mit Ärzten unkompliziert? Hat das irgendwelche Nachteile für die Ärzte? Die haben doch auch so ein gewisses Budget, was sie ausstellen dürfen. Gibt es da irgendwie, oder ist es ein relativ unkomplizierter Vorgang mit einem Arzt?
Theoretisch ist es ein unkomplizierter Ablauf, aber es ist halt immer von der Arztpraxis abhängig und das macht das Ganze immer so ein bisschen leidig, das Thema. Wir sind bei uns dahergegangen, dass wir hier die Verordnungsbestellung schriftlich machen, dass wir den im Prinzip genau schon bei einem wie dem Muster 12 eigentlich
das war vorgeben, wäre meine Frage.
Was bitte, wie, oh ja, was bitte ja. Wie auszufüllen ist, damit es auch genauso ausgefüllt wird. Weil wenn man das denen jetzt telefonisch erklärt, in der Regel passieren unglaublich oft einfach Fehler, weil irgendwas nicht korrekt ausgefüllt worden ist. Also ich kenne tatsächlich Betriebe, die gehen dann bei dem Arzt hin und tun die sich selber erstellen. Also ne, unterstützen da die Arztpraxis bei der Erstellung der Verordnung. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja, es ist ja für den Arzt wahrscheinlich leider nicht immer so relevant, aber für den Pflegedienst natürlich sehr. Gibt es klassische Fehler, die beim Ausstellen der Verordnung geschehen können oder passieren können?
Ja, also eine Erstverordnung ist schon mal nur 2 Wochen gültig. Der Bezugszeitraum hier, für den die gültig ist, ist 2 Wochen und nicht länger. Es kann aber auch auf ein ganzes Jahr ausgeweitet werden, wenn wir hier zum Beispiel vom Kompressionsstrümpfe anziehen reden und die Diagnose auch eine ganze Weile schon vorliegt, dann ist hier abzusehen, dass hier keine Besserung eintritt. Mhm. Ne, im gewissen Alter und bei einer Diagnose, beim Verlauf der Krankheit. Und dementsprechend kann das halt auch länger ausgestellt sein. Und man muss nicht hier alle 4 Wochen zum Arzt rennen und eine neue Verordnung organisieren. Das ist ja mit unglaublich viel Aufwand verbunden am Ende des Tages. Gerade in der Masse.
Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, wie so eine Abrechnung über die Verordnung in der Regel abläuft?
Also, Voraussetzung ist schon mal, dass ich hier eine einwandfrei ausgefüllte, unterschriebene Verordnung habe, Muster 12. Das ist einmal korrekt von der Arztpraxis ist und wiederum auch korrekt ausgefüllt vom Pflegedienst, weil der muss diese ja noch bearbeiten am Ende des Tages. Der tut das ja im Prinzip nochmal alles eingeben, nochmal bedrucken, nochmal mit einem Stempel versehen. Die Fachkraft muss namentlich da drin stehen bzw. unterschreiben und auch die LBNR der Fachkraft, die das bearbeitet, muss dort angegeben sein. Ja, wir tun jetzt mal verweisen auf unseren Podcast LBNR, lebenslange Beschäftigtennummer. Aber wer uns abonniert, der weiß das ja. Wenn diese Punkte schon mal erfüllt sind, dass das richtig ausgefüllt ist. Vor dem Muster 12 hatten wir immer noch mal ein Feld für das Genehmigungskennzeichen. Das kann man jetzt in sein Anschreiben, was man ja generiert, mit reinpacken. Wenn kein Genehmigungskennzeichen vorliegt, dann ist das in der Regel nicht abrechnungsfähig und die Kassen strecken die Hände in den Himmel und sagen, oh, oder die Abrechnungsstellen wohlgemerkt. Das ist ja noch das Schlimme an der Situation, dass man dann in dem Zusammenhang mit der Abrechnungsstelle arbeiten muss und die nachher sagen, wir haben keine Genehmigung hier vorliegen. Auf jeden Fall gibt es hier eine Einigung von Berufsverbänden und Kostenträgern, dass man immer auf dieses Genehmigungskennzeichen, wenn noch keins vorliegt, in das vorgesehene Feld, entweder Pseudo- oder Karenz einträgt. Und somit ist es dann abrechnungsfähig, auch wenn kein Genehmigungskennzeichen vorliegt. Dann muss halt der Kostenträger schnell genug agieren und diese Abrechnung, also diese Verordnung ablehnen. Erst dann ist es ab dem Zeitpunkt, wo es eingegangen ist, nicht abrechnungsfähig und geht halt nicht weiter. Aber in der Regel wird das kein Kostenträger schaffen, so schnell innerhalb von 2 Wochen zu bearbeiten.
Ich höre doch sehr viel Verwaltungsaufwand und Beachtung von Regeln, das ja im Endeffekt auch Zeit kostet. Rechnet sich dann trotzdem diese Leistung für dich als Unternehmer?
Ich würde sagen, nein. Also SGB-5-Leistungen in dem Rahmen von, ich sage jetzt mal, Medikamentengabe, Wundverband. Ich liebe Wundversorgung. Ich hab das schon immer geliebt, aber ich habe mich irgendwann davon getrennt, weil es einfach unwirtschaftlich ist in unseren Zeiten. Es ist unwirtschaftlich, du bringst Geld mit.
Ist momentan so. Und das Erschreckende ist ja, dass es ja spezialisierte Anbieter in der Wundversorgung geben soll und bis heute es da keine Verträge gibt zu diesem Thema. Das ist ja auch so sonderbar. Und im Endeffekt führt es zu einer Unterversorgung von Patienten, weil du nicht der Einzige bist. Ich kenne unzählige Unternehmer, die für sich entschieden haben, wir werden keine Wunden mehr versorgen, es rechnet sich nicht. Und einige fangen jetzt an, ich begleite diese Kunden auch dabei, Einzelfallverhandlungen für speziell aufwendige Wunden durchzuführen, sind auch sehr erfolgreiche Sachen rausgekommen, wo das bis zu 8-9-fache des Normalsatzes ausgehandelt werden konnte. Ja. Weil einfach der Umfang, teilweise eine Stunde, eine sehr komplexe Wundversorgung dauert und da kann man dann nicht mit, weiß nicht, ein paar Euro das irgendwie
abdecken. Du musst ja allein manchmal die Einwirkzeiten des Desinfektionsmittels rechnen.
Ja.
Also allein diese Zeit sprengt ja schon die eigentlich realistische Zeit, die zur Verfügung stehen würde für eine Wundversorgung, wenn du sie fachlich auch gut durchführen willst. Und dem Aspekt, früher war es so, wir reden hier von Preisen für eine Wundversorgung zwischen 5 und 6 Euro.
Ja.
Die Pflegedienste für eine Fachkraft für eine Wundversorgung bekommt, wo Leute, jetzt haltet euch mal fest, man kann an einer Sepsis versterben, wenn man hier schlampig arbeitet. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und wenn dann wegen derselben Wunde der Patient ins Krankenhaus kommt, die Tagespauschale, die wird dann locker gezahlt. Also da reden wir nicht mehr von 5-6 Euro und auch nicht von einer Null hinten dran, die da bezahlt werden.
Ich habe da so eine kleine Geschichte, die vor ein paar Jahren passiert ist. Ich habe einen sehr geschickten Unternehmer in Leipzig, er wird sich jetzt weiter wieder erkennen. Und da ging es um eine auch aufwendige Wundversorgung. Die Alternative wäre gewesen, dass der Patient zu jeder Wundversorgung ins Krankenhaus gefahren würde.
Ja.
Und das war dann die Verhandlungsgrundlage, warum sie ihm das dann zugestanden haben. Er hat wirklich einen sehr ordentlichen Betrag aushandeln können, einen sehr fairen Betrag. Und wichtig ist, und ich bin da, wie gesagt, jetzt gerade auch wieder dabei, mit einer Kundin das zu machen, dass man sehr gut vorbereitet ist, sehr differenziert den Aufwand nah oder darlegt, im Endeffekt aufzeigt. Und dann ist das ohne weiteres möglich, weil die Kasse ist ja verpflichtet, es zu tun. Das muss einem bewusst sein. Und ob die Kasse einen Alternativanbieter findet, ist die andere Frage.
Das wird immer ganz gerne vergessen und unterdrückt von den Kostenträgern. Die Kostenträger haben hier den Versorgungsauftrag.
Wir und damit sind die Erfüllungsgehilfen. Und damit die Verantwortung.
Richtig.
Und wenn man dieses Bewusstsein hat, ja, dann ist der Ansatz in der Verhandlung nämlich ein ganz anderer. Das Schlimme ist nur bei den Pflegenden, dass sie sehr gerne, sehr, sag ich mal, so mit Herz dabei sind. Das kann man denen doch nicht antun, den Patienten. Ja? Ja. Und das ist immer, das sind diese emotionalen Argumente, die da im Hintergrund mitschwingen. Und deshalb war mir dieser Podcast auch so wichtig, um einfach auch nochmal die Situation aufzuzeigen, aber auch einfach zu sagen, dass einige Versorgungen eben in der ambulanten Pflege nicht unbedingt wirtschaftlich sind. Und wenn, muss man dann eben wirklich das gut aushandeln, das Ganze.
Also es kann auch wirklich, also man bringt wirklich, wenn man nicht aufpasst, Geld mit. Ich hatte selber die Situation schon, kann ich mal von erzählen, ein offener Unterschenkel, infiziert auch. Und das hat einfach stark genässt aufgrund des Keimes, der da drin war. Und die, eine Kasse, ich sage es jetzt nicht, aber eine Kasse, eine grüne, die hat nicht mehr wie 3-mal die Woche diese Wundversorgung genehmigt. Und das ging wirklich eine ganze Zeit lang. Mit allen vielen Diskussionen mit der Sachbearbeiterin, es war nicht durchzudringen. Die Patientin rief dann immer in den dazwischenliegenden Tagen an oder am Wochenende, es ist komplett nass, der Verband muss gewechselt werden, ich halte es nicht mehr aus. So, dann fährt man dahin, man hat den Auftrag ja bekommen und macht besten Gewissens seine Arbeit, seinen Job. Ja, und dann kommt irgendwann das Ernüchternde, nämlich da sind mehrere hundert bis in den tausender Bereich Rechnungen offen, die nicht von den Kostenträgern bezahlt werden und der Patient selber sagt, nein, das muss die Kasse übernehmen. Ich mache das nicht, das geht mich nichts an. Und dann geht es vors Gericht am Ende des Tages. Im Laufe des Gerichtsverfahrens verstirbt dann die Patientin. Und dann tut man sich mit den Erben vor Gericht noch rumärgern. Und was kommt am Ende des Tages raus? Man kriegt man einigt sich auf eine 50-50-Sache vor Gericht und hat dann noch Anwaltskosten dabei. Also ganz, ganz wichtig, im Vorfeld hier einen Vertrag machen, wo die Leistungen auch explizit nochmal aufgeführt sind, vielleicht drin. Und noch eine Empfehlung, wenn solche Leistungen erbracht werden, außerhalb der Verordnungsgenehmigung, immer vor jedem einzelnen Erbringen der Leistung nochmal schriftlich vom Kunden bestätigen lassen, dass er das gesondert in Auftrag gegeben hat. Das ist die Lehre, die ich daraus gezogen habe, weil ich Menschen helfen wollte.
Ja, also ich glaube, dass das manchmal auch Pflegeunternehmen, die jetzt gerade vielleicht neu ankommen auf dem Markt, ja, gar nicht so bewusst ist, was im Ende so im Alltag alles passieren kann. Ich denke, das ist auch schön, dass wir hier diesen Podcast dazu nutzen, diese Aufklärungsarbeit zu leisten. Ja. Es ist ja so, wenn jemand zu mir in die Gründungsberatung kommt, könnte ich dir natürlich erzählen, oh, da kommt ja die HKP-Richtlinie auf euch zu, das und das und das und das alles. Und dann wird ein Unternehmer, ich sag mal, vielleicht doch überlegen, es nicht zu tun. Ja? Ich sehe meine Aufgabe in der Gründungsberatung nicht, jemanden davon abzuhalten, ihn schon zu unterstützen, aber ihn zu sensibilisieren. Und ich glaube, wer diesen Podcast hört, ist ja ein Thema von vielen, dass er einfach mit höherer Sensibilität, mit einem besseren System, mit einem Pflegevertrag dann daran geht.
Das war's für heute. Und immer dran denken,
ohne dich läuft hier gar nichts.